Unser Thema ist 1. Johannes 4,11. Liebe Brüder, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Ich möchte uns fragen, ob wir Interesse an diesen Themen haben oder nicht. Wenn unser Text sagt, dass Gott uns liebt und dass wir einander lieben sollen, ob wir das noch einmal hören wollen. Wie oft haben wir das gehört? Wir sind hier als Gemeindeleiter, als fortgeschrittene Christen. Etliche haben sogar Theologie studiert. Viele sind schon seit Jahren in der Gemeinde. Haben wir diesen Text nicht schon 100-mal, vielleicht 1000-mal gehört? Warum sollen wir ihn noch einmal hören? Aber Themen wie Zungenrede und Abtreibung, die Rolle der Frau in der Gemeinde oder gibt es Leben auf anderen Planeten, sind Themen, die ich für Interesse halte und denen ich Bedeutung beimesse. Ich wurde hunderte von Kilometern zu einer Freizeit fahren, um einen Vortrag über solche Themen zu hören. Aber ein Thema über die Liebe Gottes und wie wir einander lieben sollen zu reden, das ist alter Hut. Warum sind wir hier, um noch einmal über das Thema Liebe zu sprechen? Sind wir dazu noch einmal bereit? Ich habe euch dies gefragt, weil ich mir selbst diese Frage gestellt habe. Natürlich liebe ich Gott und ohne Frage liebe ich jeden. Warum soll ich dann diese Stelle in Johannes noch einmal hören? Auch Johannes hat in seinem Brief geschrieben, dass dieses Gebot ein altes ist. Es ist ein Gebot, das wir von Anfang an bekommen haben. Meine lieben Freunde, ich verkünde euch kein neues Gebot, sondern das alte. Es ist die Botschaft, die ihr gleich zu Anfang gehört habt und seitdem kennt. Und doch ist es auch ein neues Gebot. Die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, lautet, wir sollen einander lieben. 3,11. Es ist ein Gebot, das wir seit längerer Zeit schon oft gehört haben. Und Johannes setzt voraus, dass die Empfänger seines Briefes schon seit längerer Zeit Christen sind. Vielleicht wollen sie etwas Neues hören. Vielleicht eine neue Offenbarung, wie zum Beispiel der Himmel aussehen würde. Vielleicht wollen sie etwas Neues über Gott erfahren. Aber nein, anstatt uns mit etwas Neuem zu überraschen, wiederholte Johannes das alte Thema, das wir von Anfang an gehört haben. Das alte Thema von Bruderliebe und Gottesliebe. Warum tut er das? Und warum wiederholt er das Thema so oft in seinem Brief? Kann es sein, dass wir Schwierigkeiten haben, das Wort zu begreifen? Wir hören die Worte und wir wissen, dass diese Worte wahr sind, aber wir kapieren sie nicht. Darum ist das alte Gebot immer wieder das Neue. Wollen wir diese Woche etwas wirklich Neues hören? Hier ist es. Es ist nicht das Erwartete. Für Johannes war das Gebot der Bruderliebe die Lösung des Überlebens der Gemeinde in seiner Zeit. Dieses Gebot musste so oft wie möglich wiederholt werden, weil es so wichtig war. Und wir sind nicht heute anders. Es ist auch die Lösung für unsere Gemeinde heute. Unser Text ist ein sehr einfacher Text. Die Grammatik ist nicht kompliziert. Es gibt keine Probleme mit dem Text, der in den Manuskripten überliefert ist. Niemand kann behaupten, dass Johannes unseren Text nicht geschrieben hat. Die Schwierigkeit, die ich mit diesem Text habe, ist, dass ich ihn so kristallklar verstehe. Die Schwierigkeit besteht darin, dass ich Geschwister habe, die ich kaum lieben kann. Vielleicht hast du dasselbe Problem. in meiner Arbeit mit Männern und Frauen in den Gemeinden hat es etliche gegeben, bei denen ich große Mühe haben und hatte, sie nicht nur zu lieben, sondern sie überhaupt zu mögen. Sie sind streitsüchtig, selbstsüchtig, egoistisch, eigensinnig und stur. Etliche sind einfach abstoßend. Sie haben nur persönliche Probleme und haben keine Scheu, mir von ihren Problemen zu erzählen. Es ist viel einfacher, die Liebenswerten zu lieben. Die Anständigen, die Höflichen, die Rücksichtsvollen und welche, die mit mir eine Meinung übereinstimmen sind. Aber die Unbegabten, die Seltsamen, die Verletzten, die Unschöne und Schmutzige und diejenigen, die im Dreck stecken, sind nicht so einfach zu lieben. Muss ich diese lieben? Es scheint unmöglich zu sein. Aber mit Gott ist alles möglich. Er hat das Unmögliche getan. Es steht in unserem Text, dass Gott etwas getan hat. Er hat uns lieb und das erfordert von uns eine Reaktion. Aus dieser Liebe heraus erfolgt eine Handlung. Dieses Erfordernis, diese Antwort kommt von dem, der mich lieb hat. Ich liebe, weil Gott liebt. Das ist seine Natur. Das ist, wer er ist. Unsere Liebe zu den anderen ist wie ein Reflex, eine Reaktion, der von Gottes Charakter herstammt. Das heißt, wenn ich anderen lieben soll, muss ich Gottes Eigenschaft verstehen. Ich muss Gottes Wesen und Charakter einsehen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir nicht bereit sind, einander zu lieben, dann haben wir Gottes Natur oder Wesen vergessen. Wir haben vergessen, was er für uns getan hat. Ich glaube, wir müssen in unseren Gemeinden mehr über Gott reden. Über den Gott, der gibt, der sich demütigt, der am Kreuz starb, der zu uns spricht, der uns liebt. Ich habe mich oft gefragt, warum es so viel Streit und Neid und Aufregung wegen jeder Kleinigkeit in unseren Gemeinden gibt. Es könnte sein, dass wir Gottes Wesen und Eigenschaften nicht oft genug gelehrt haben. Wie wir uns verhalten sollen, hat mit Gottes Charakter zu tun. 1. Peter 1, 16. Ich bin heilig, darum sollt ihr auch heilig sein. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Keiner soll sich über den anderen erheben, sondern ihn mehr achten als sich selbst. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen, sondern seht auch auf das, was den anderen nützt. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war im Allen Gott gleich. Philipper 2. Und unseren Text, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Unser Verständnis von Gottes Charakter ist der Schlüssel zu allem ethischen und religiösen Verhalten. Solch Verständnis von Gottes Eigenschaften wird uns helfen, die Bibel zu verstehen, unseren Gottesdienst richtig zu feiern, den Streit zwischeneinander zu überwinden. Und so können wir auch alle an allen die gute Nachricht richtig erklären. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass wenn die Schriftsteller der Bibel uns zu einer bestimmten Verhaltensweise bewegen wollen, sie uns darauf aufmerksam machen, dass Gott so ist. Das ist genau, was Jesus getan hat, als er einer Frau in Samarien erklärt hat, wie man richtig anbeten soll. Jesus sagte, Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen von Geist der Wahrheit neu geboren sein. Und von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. In der Gemeinde in Korinth hat Unordnung und Verwirrung durch Zungenreden geherrscht. Wir müssen Gott in Ordnung anbeten, weil Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt, dass wir Gott so anbeten sollen, wie sein Wesen ist. Das ist der Grund unserer Anbetung. Das ist die Methode oder Weise, die die Schriftsteller der Bibel benutzten, um die Gemeinde auf den richtigen Weg zu führen, wenn sie stolpert oder vom Weg abschweift. Ich denke, dass so eine biblische Methode auch wir in unseren Gemeinden durchführen können. Es ist notwendig, dass wir uns mehr bemühen, Gottes Wesen und Charakter zu begreifen. So, wie fange ich an zu lernen, einander zu lieben? Wie ist das möglich? Ich würde vorschlagen, wir müssen versuchen, die Liebe Gottes zu begreifen. Was steht im Herzen Gottes? Was ist seine Natur? Was für ein Typ ist Gott? Was für ein Temperament hat er? Eines ist sicher. Gottes Liebe ist eine Liebe, die tätig ist. Er ist ein Gott, der immer aktiv und fleißig ist. Er hat die Welt erschaffen. Er geht mit uns und spricht zu uns. Durch sein starkes Wort hält er das Weltall zusammen. Er macht sich verwundbar. Er hat sich für uns hingegeben. Er hat sich erniedrigt. Er wurde einem Sklaven gleich. Das Besondere an dieser Liebe, hat Johannes geschrieben, ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Und er hat seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Gott liebte den Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein Vertrauen auf den Sohn Gottes Sitz setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Die Hingabe Gottes ist der Grund und die Bedeutung seiner Liebe. Wir wissen, dass das Zentrum und Wesen der frühchristlichen Predigt war Jesus, der Gekreuzigte. Paulus schrieb, ich hatte mir vorgenommen, euch nicht anders zu bringen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. 1. Korinther 2,2. In dieser Botschaft des Kreuzes ist Gottes Liebe offenbart und deutlich gemacht. Hier ist keine menschliche Philosophie, kein theoretisches oder abstraktes Ideal. Es ist eine Tatsache der Geschichte, dass Gott die Kraft des Todes gebrochen hat und uns Erlösung durch Jesus, den Gekreuzigten, gebracht hat. Aber wir haben ein Problem. Diese Botschaft damals, im ersten Jahrhundert, war nichts anderes als ein Skandal für die meisten Menschen in der römischen Welt. Denn es kann nicht anders sein, für die, die verloren gehen, muss die Botschaft von Kreuzestod als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Macht. Die Juden verlangen Wunder, die Griechen Erkenntnis. Wir aber verkünden, dass Christus, der Gekreuzigte, der Retter ist. Für die Juden ist das eine Gotteslästerung und für die Griechen barer Unsinn. Ich bin überzeugt, dass dieser Skandal nicht verschwunden ist. Die Botschaft des Kreuzes bleibt ein Skandal, nicht nur für die ganze Welt, sondern auch für die Gemeinde Christi selbst. Die Gemeinde hat immer versucht, den Skandal des Kreuzes abzuschwächen. Da wir noch eine menschliche, unvollkommene Gemeinde sind, wollen wir mit dem Zeitgeist mitmachen und mitwirken. Die Gemeinde versucht, respektabel und populär zu werden. Wir wollen zwar der Welt behilflich sein, wir wollen diejenigen segnen, die sich verflucht fühlen. Wir wollen die Bürde der Schuldigen und Verletzten erleichtern, aber irgendwie wird der Skandal, der Verstoß des Kreuzes gemildert. Wenn wir die Botschaft des Kreuzes abschwächen, vermissen wir Gottes Liebe und sehen die Größe von Gottes Handlung nicht mehr. Zu oft erzählen wir der Welt davon, was sie gern hören will, anstatt davon zu erzählen, was sie braucht und was sie für nötig hat. Zu oft erzählen wir uns in der Gemeinde dasselbe. Die Kluft zwischen Gottes Heiligkeit und menschlicher Sündigkeit wird enger. Zu oft haben die Wünsche der Welt unsere Ziele als Gemeinde gesteuert. In fast jeder Zeit hat die Gemeinde die Gestalt und die Farbe der Kultur angenommen. Sie hat ihre Götter geheiligt, ihre Werte geweiht und dabei hat sie den Skandal des Kreuzes minimiert und verringert. Was ist der Skandal? Was ist dieses Ärgernis heute? Es ist genau ein Ärgernis, heute, wie es am Anfang war. Weißt du, das Kreuz deutet auf einen Gott, der sehr eng mit dem Schwachen und Leidenden, mit den Hässlichen und Ausgestoßenen verbunden ist. Der Tod Jesu am Kreuz ruft uns, uns und unsere Wünsche aufzugeben, anderen zu dienen, anstatt uns bedienen zu lassen. Das Kreuz ruft uns, unsere Lieblosigkeit zuzugeben und aufzugeben. Das Kreuz deutet auf ein neues Leben, das wir nicht erwarten. Wenn man sein Leben verliert, wird er es irgendwie retten. So eine Vorstellung gibt Ärgernis und Anstoß. Wollen wir nicht in einer Welt, wo sich das Ich im Zentrum der Autorität befindet? Wir sind in einer Welt voller Ichlinge. Alle beichten im Chor, Ego finde ich gut. Es wird in den Zeitungen berichtet, dass die neue Generation ichsüchtig sei. Aber das ist immer so gewesen. Um die Lösung für unser Problem zu finden, sind wir gut beraten, die Antwort in uns selbst zu finden und zu suchen. Die Anforderung und der Maßstab unserer Gesellschaft ist das, was ich will, was mich wohlfühlen lässt, was zu meinem Anliegen passt. Und so haben christliche Gemeinden ihre Betonung und Richtung umgewandelt, um die Forderungen und Wünsche ihrer Mitglieder zu erfüllen. Unsere Wünsche und Gefühle sind oft das Kriterium für alles. In vielen Gemeinden ist die Versammlung so gestaltet, damit sich die Mitglieder wohlfühlen können. Etliche Gemeinden haben Veranstaltungen, die sehen viel mehr aus wie MTV als echter Gottesdienst. Anstatt Liturgie ist es mehr Litorgie. Ich bin stolz auf dieses Wort, habe es selbst gefunden. Liturgie. Man geht zur Kirche, um unterhalten zu werden, wie im Theater. Es gibt zu viele Gemeinden, die sich mit Selbsterfüllung und psychologischem Gleichgewicht beschäftigen. Solche Bestrebungen und Strömungen verschlechtern sich zu einer Art von christlichem Hedonismus. Deshalb ist die Betonung und Richtung vieler Kirchen momentan mehr menschlich orientiert, zu wenig gottorientiert und deshalb nicht kreuzorientiert. Wir streben zu viel danach, was wir wünschen, was uns gefällt, was uns schön oder angenehm oder uns gut klingt. Wir fragen, was ist nützlich oder was funktioniert und habe ich ein tolles Gefühl gehabt, anstatt zu fragen, was ist wahr und was will Gott haben. Das bedeutet nicht, Gefühle im Glaubensleben abzulehnen. Im Glauben werden wir viele Freude haben, Aber das ist nicht der Maßstab und Zweck unserer Gottesdienst und Anbetung. Ich glaube, dass wir uns in den Gemeinden zu viel von unserer eigenen Kultur und Zeitgeist leiten lassen. Wir passen unsere Botschaft den Menschen zu viel an. Damit beschönigen wir die Botschaft. Wir machen sie annehmbarer und präsentieren sie angenehmer. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Die Gefahr besteht darin, dass wir etliche Menschen in unsere Gemeinden hineinbringen werden, die nicht fähig sind, einander zu lieben, wie Gott uns liebt. Wir werden eine Gemeinde voller Menschen haben, die ihre Forderungen durchsetzen wollen, die ihr eigenes Potenzial entwickeln wollen, die erwarten, unterhalten zu werden und die ihre eigenen Ziele erreichen wollen. Und wenn wir das in unseren Gemeinden nicht anbieten, gehen sie ihr anderswo hin. Denn es gibt eine große Auswahl von Gemeinden, Gruppen, die das gern tun. Wenn wir die Frage, warum soll man ein Christ werden, beantworten mit: So kannst du dein Potenzial finden. So wird deine Ehe erfolgreicher. So wirst du mehr Kraft, mehr Erfolg, mehr Reichtum haben. Dann werden wir die christliche Botschaft vom Kreuz zu einer Botschaft von Ich-Bezogenheit abwerten. Dann wird das Evangelium als ein Mittel zum Zweck missverstanden. Wenn ich jemanden in unserer Gemeinde sehe, der seine eigenen Wünsche verwirklichen will, der nie zufrieden ist, der sich immer beklagt, der ständig herumnörgelt, der dominierend ist und der keine Ahnung hat, wie man einander wirklich lieben kann, dann frage ich, warum er an erster Stelle ein Christ geworden ist. Was war seine Motivation? Was für eine Botschaft hat er gehört? Sie war bestimmt nicht die Botschaft vom Kreuz. Kein Wunder, dass es in etlichen Gemeinden immer Mitglieder gibt, die anderen dauernd misstrauen und die oft gern streiten wollen. In ihrem Eifer, die Botschaft der Bibel für ihre Zuhörer akzeptierbar zu machen, haben berühmte Prediger und Schriftsteller Sünden einfach als Minderwürdigkeitsgefühl umgedeutet. Sie behaupten, dass Stolz ein Tugend sei und Demut ein Laster. Sie reden nicht so viel von Sünde, vielmehr von ungesundem, neurotischem oder repressiven Benehmen. Sie sagen, dass die Sünde ein psychologischer Begriff sei. Sünde ist out, Selbsthilfe ist in. Und gerade hier sind wir mit dem Ärgernis oder Skandal des Kreuzes konfrontiert. Die Vorstellung vom Kreuz ist ein Skandal, weil wir Menschen geneigt sind, uns aufzublasen und anstatt Gott uns zu verherrlichen. Das Kreuz ruft uns, die Nöte von den anderen zu erkennen, uns aufzugeben. Das Kreuz Tag für Tag auf uns zu nehmen und einander zu lieben. Das bedeutet nicht, dass wir von Christus befreit sind, uns zu lieben, sondern dass wir von unserer Selbstbesessenheit frei werden. Wenn wir die Botschaft vom Kreuz hören, dann sind wir ermächtigt, uns selber zu vergessen und unsere Aufmerksamkeit auf Gott und auf diejenigen zu konzentrieren, die in Nöte geraten sind. Jesus sagte: Wenn ich von der Erde erhört werde, will ich allen zu mir holen. Mit diesen Worten deutet er an, welche Todesart er erleiden sollte. Es gab einen Deutschen, der die Botschaft vom Kreuz verstanden hatte. Friedrich Nietzsche war ein Feind von der christlichen Religion und glaubte, dass das Wesen von Menschen besteht in dem Willen von Macht. Er behauptet, dass wir Menschen getrieben sind Macht auszuüben, einander zu dominieren, zu beherrschen. Mit diesem Willen von Macht könnte man sein Schicksal beherrschen und sich in die Zukunft ohne Gott vorankämpfen. Gerade darum hat Nietzsche die christliche Religion verachtet. Er hat den Skandal vom Kreuz ganz genau verstanden. Er hat gesehen, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, ihren Besitz aufzugeben, um den Armen Essen zu geben und sich im Dienst für die Schwachen und Besitzlosen aufzuopfern. Er verstand, warum Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, sich selbst von Machtstreben zu befreien und sich stattdessen mit den einfachen Leuten zu identifizieren. Für Nietzsche war das verabscheuungswürdig. Er dachte, dass wir die Welt von den Schwächlingen befreien sollen, um den Weg für die Starken und Heldenhaften zu ebnen. Es ist nötig, dass unsere Gemeinden hören, was Nietzsche hörte, und sehen, was er sah. Obwohl er ein vehementer Gegner des Christentums war, verstand er eindeutig den Ruf Jesu und die Bedeutung des Kreuzes. Er verstand die christliche Sicht von Gottes ewiger Besorgnis um die Schwachen, die Armen und Unterdrückten dieser Erde. Weniger als unseren Gemeinden Selbstachtung und den Sieg über weltlichen Enttäuschung zu versprechen, müssen wir ihnen das Kreuz anbieten und die Liebe Gottes erklären. Wir sollten eher Vergebung als eine Psychotherapie anbieten. Die Bibel zeigt Menschen, die mit Schuld behaftet sind, die nur Gott aufheben kann. Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Bruder in deiner Gemeinde zu lieben, sieh auf das Kreuz. Schau auf das, was Gott für dich getan hat. Das ist ein Skandal. Wenn es deiner Gemeinde schwerfällt, miteinander auszukommen, dann lehre sie, die Liebe Gottes zu verstehen, wie sie sich in seiner Hingabe am Kreuz zeigt. Ich wuchs bei meinen Großeltern auf, die 10 Kinder hatten. Als meine Mutter nicht für mich und meine jüngere Schwester sorgen konnte, taten dies meine Großeltern. Wir waren eine ziemlich eng verbundene Familie und zum Thanksgiving und Weihnachten kamen die meisten meiner Onkel und Tanten zu Besuch. Wie in den meisten Familien hatten wir immer Streit, Eifersuchtssehnen und manchmal wirklichen Ärger. Aber die Ferien waren zu Ende und jeder kehrte nach Hause zurück. Ich kann mich an einen Morgen erinnern, es war noch dunkel, da klopfte jemand an unsere Tür. Wir erhielten die Nachricht, dass mein Onkel gerade bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, als er auf einer Bohrinsel gearbeitet hatte. Ein paar Tage später war die Beerdigung. Alle meine Onkel und Tanten kamen zusammen, aber da gab es keine Kämpfe, da gab es keinen Streit, keine Eifersucht, da waren alle unsere Differenzen vergessen. Da konnten wir nichts anderes tun, als einander zu umarmen, weil mein Onkel, ihr Bruder, gestorben war. Und genau ist es so mit dem Kreuz. Wir als Gemeinde haben auch Familienprobleme, Kämpfe, Eifersüchteleien, Macht und Ansehen. Aber jemand ist für uns gestorben. Wir können nichts anderes tun, als uns zu umarmen. Unser Gott ist für uns gestorben. Und nun sind wir entmachtet und befreit, einander zu lieben. Und das bedeutet, unser Leben für unsere Brüder hinzugeben. Das bedeutet auch, unser Leben für den ungeliebten Bruder hinzugeben. War es nicht das, was wir einst waren und vielleicht immer noch sind? Nun, mögen wir stolz darauf sein, die richtige Form der Religion, den richtigen Heilsplan und die richtige Organisation der Gemeinde gefunden zu haben. Aber wenn wir den Skandal des Kreuzes leugnen, versäumen, haben wir die Hauptsache des Evangeliums verfehlt. Können unsere Gemeinden bekannt werden als Gemeinden, die wie Paul nicht außer Jesus Christus und das Kreuz beanspruchen? Können wir diese Nachricht laut und deutlich bekannt machen? Oder werden wir einfach wiederholen, was die Welt uns sagt? Dieses alte Gebot, einander zu lieben, und die Kraft, die dahinter steht, scheinen wirklich eine neue Nachricht für viele in unseren Gemeinden zu sein. Sie mag neu sein, weil wir noch nicht genug davon gehört haben. Lasst uns, liebe Brüder, diese Nachricht verdeutlichen. Lasst uns mit unserem eigenen Beispiel beginnen. Und dann werden wir die Anerkennung von anderen bekommen, die es hören. Liebe Brüder, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Amen.